Kurz vorab, bevor du diese Folge hörst, bis zur Folge 20 hieß der Podcast Work Hard, But Smart und ab Folge 21 Chefsache Krise. Freunde, Nachbarn, Landsleute, hier ist Olaf Rosenbaum, hier ist Chefsache Krise, der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Was machen wir heute? Heute reden wir über Säule 2 der Steuerbarkeit von Unternehmen, nämlich über das Operating Model. Ich habe es dir in der letzten Folge versprochen, heute klären wir die Frage, läuft dein Unternehmen, weil das System das Unternehmen trägt, oder läuft dein Unternehmen, weil du jeden Morgen um 6 Uhr im Büro bist und abends als Letzter das Licht ausmachst. Und wenn ich meinen Job heute gut mache, dann hast du am Ende dieser Folge 3 Dinge mitgenommen. Nummer 1, was ist überhaupt ein Operating Model? Nach meiner Lesart, es gibt da 50 Milliarden Bücher drüber, aber meiner Meinung nach besteht Operating Model aus Menschen, Prozessen und Produkten. Aufmerksame Hörer werden sagen, das hatten wir doch schon mal. Ja, Menschen benutzen Prozesse, um Produkte, Klammer auf Dienstleistung, Klammer zu, herzustellen. Menschen, Prozesse, Produkte und das Ganze eingerahmt von Daten, von IT und Achtung, KI. Und dieses Operating Model sollte bitte gerne eine Maschine sein, die die Strategie quasi in die Realität umsetzt. Learning Nummer 2 ist, woran erkennst du, dass du selbst das Operating Model bist und was dich diese Abhängigkeit tatsächlich kostet, in Zeit, in Geld und am Ende auch in Unternehmenswert, was viele vernachlässigen, bis es dann irgendwann mal soweit ist und die ganz erschrocken sind, dass der Laden nichts wert ist. Und drittens, wie du anfangen kannst, ein System zu bauen, das ohne dich läuft, nicht als ein riesen Mammutprojekt, sondern als, sagen wir, eine Entscheidung pro Woche oder von mir aus, wenn du schnell sein willst, eine Entscheidung pro Tag. Los geht's. Lass uns mal kurz sortieren, wo wir stehen. In Folge 23 habe ich dir gesagt, Krise ist der Verlust von Steuerbarkeit. Und die Steuerbarkeit eines Unternehmens ruht auf 3 Säulen, nämlich Strategie, Operating Model, Controlling. Das ist das SOC-Modell. Und in der letzten Folge haben wir die erste Säule geklärt, nämlich die Strategie, also die Frage, wohin du mit deinem Unternehmen willst, für wen du da bist, für wen du ganz bewusst nicht da bist und woran du erkennst, dass du auf dem richtigen Weg bist. Nehmen wir mal an, du hast deine Hausaufgaben in den letzten 14 Tagen gemacht, du hast dir die 90 Minuten aus dem Chefsache-Krise-Tipp geblockt und du hast dir die 3 Fragen beantwortet. Du hast jetzt deine Strategie in 3 ehrliche Sätze gebracht und du weißt jetzt, wohin die Reise geht. Super. Klasse. Und jetzt kommt die unbequeme Anschlussfrage, wer fährt denn eigentlich? Also wenn du Lohn fahren willst, okay, aber wer sitzt am Steuer? Die Strategie führt sich nicht von selbst aus. Also nur weil du sie hast, ist sie noch lange nicht umgesetzt. Also die macht das nicht alleine, die Strategie, sondern irgendwie muss irgendwer irgendwas machen. Das ist wie eine Art Maschine, die du anschmeißen musst, da das passiert. Und diese Maschine, die nennt man Operating Model. Und die Art und Weise, wie dein Unternehmen jeden Tag die Strategie abliefert. Das ist das Operating Model. Wer macht was, wie wird es gemacht und womit wird es gemacht? Menschen benutzen Prozesse, um Produkte herzustellen. Wer, Menschen, womit, Prozesse und was konkret, was ist das Produkt? Produkte. Und jetzt schauen wir mal ehrlich hin, wie die Maschine in den meisten inhabergeführten Unternehmen aussieht. Ein ganz normaler Tag. Und dann kannst du ja mal überprüfen, ob du dich da selber wiedererkennst. Du bist morgens der Erste im Betrieb und noch bevor der erste Mitarbeiter kommt, hast du die Mails von gestern schon weggearbeitet oder vielleicht hast du zu Hause schon damit angefangen. Dann geht's los. Der eine fragt, wie der Auftrag weiterlaufen soll, wo der gerade festhängt. Entscheidest du. Die Bürokraft fragt, ob die dem Kunden Müller-Meyer Schulze eine Mahnung schicken darf. Entscheidest du. Lieferant ruft dich an, weil das um irgendwelche Konditionen geht. Kümmerst du dich drum. Angebot für den Neukunden musst du natürlich kalkulieren, denn die Preise hast nur du im Kopf. Und zwischendurch springst du selber nochmal in die Produktion oder auf die Baustelle oder in eine Akte hinein und tust da Dinge, weil ein Kollege krank ist oder weil du nun mal derjenige bist, der alles am besten kann. Und dann abends um 7, wenn alle weg sind, da machst du dann das, was du den ganzen Tag eigentlich machen wolltest, nämlich nochmal ein Angebot schreiben, nochmal eine Rechnung prüfen, irgendwas planen. Und die Buchhaltung natürlich, die wollen wir nicht vergessen, das musst du natürlich auch machen. Kennst du das? Ja, ich wette, du kennst das. Die Zahlen sagen, Statistiken, dass du damit überhaupt gar nicht alleine bist. Statistisches Bundesamt, das hat für 2025 gemessen, dass Vollzeiterwerbstätige in Deutschland rund 40 Stunden pro Woche arbeiten. Das ist nicht verwunderlich. 40,2 sind es, um genau zu sein. Es gibt einen Forschungsbericht im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums und die haben sich die Selbstständigen angeschaut und ein Selbstständiger mit Beschäftigten, also du, der Arbeitgeber, die kommen auf knapp 53 Stunden pro Woche. 53, also gute 12 Stunden mehr als angestellte Vollzeitkräfte. Und fast jeder zweite Arbeitgeber und Selbstständiger, 45%, arbeitet regelmäßig mehr als 48 Stunden. Und bei den Vollzeitangestellten sind das gerade mal 4%. So, ich bin geneigt, dann mit den Schultern zu zucken und zu sagen, ja und, ne, Unternehmer sein heißt nämlich arbeiten. Das ist der Preis fürs Unternehmer sein. Im Übrigen, diese ganzen Leute, die sich selbstständig machen und sagen, dann ja, ich will unabhängig sein und ich will frei sein, mir meine Zeit selbst einteilen können. Das geht im Legoland, aber in der realen Welt ist das eher schwierig, wenn du die Dinge nicht richtig tust. Ich habe also überhaupt kein Problem damit, wenn Unternehmer fleißig sind. Ich habe nur ein Problem damit, wenn Unternehmer 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeiten, weil das ist eigentlich die Realität. Ich weiß nicht, wo diese Zahlen herkommen. Meine Erkenntnis ist da eine andere. Wobei die meisten von denen beschäftigt sind. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen Arbeiten und beschäftigt sein. Also es geht nicht um Fleiß, sondern es geht um die Frage, warum musst du eigentlich so viele Stunden arbeiten? Was ich auch mal gerne in meinen Beratungen sage, ist, du kannst 12, 13, 14 Stunden am Tag arbeiten, aber ganz ehrlich, ne, was du in 8 Stunden nicht hingekriegt hast, das wirst du in 14 Stunden auch nicht hinkriegen. Sondern wenn du 14 Stunden am Tag arbeiten musst, dann stimmt irgendwas in deinem System nicht. Das gucken wir uns heute an. Also, bei den allermeisten Betrieben in über 600 Beratungen, die ich da gesehen habe, das sind nicht 53 Stunden Unternehmerarbeit tatsächlich, sondern das sind 10 Stunden Unternehmerarbeit und 43 Stunden irgendwelche Ersatzteilarbeit. Du bist dann das Ersatzteil in deinem eigenen Betrieb oder in deinem Betriebssystem, in deinem Operating Model. Du musst alles das machen, was andere halt nicht tun. Jede Entscheidung, die über deinen Tisch läuft, läuft über deinen Tisch, weil es keine Regel gibt, nach der jemand anders die Entscheidung treffen könnte. Ja? Also wenn du alles entscheiden musst, dann musst du das deswegen, weil du es nicht geregelt hast, dass es jemand anders entscheiden kann. Einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Jede Frage, die dir gestellt wird, wird dir gestellt, weil die Antwort nur in deinem Kopf existiert. Und jedes Mal, wenn du einspringst, dann musst du einspringen, weil es in dem Fall, wo du einspringen musst, keinen Prozess gibt. Es gibt keine Regeln. Und im Übrigen, weil mir das gerade in den Kopf schießt, ein Vorgang aus dieser Woche tatsächlich, dass ein Unternehmer genau aus diesem Grund von seiner Bank keinen Kredit bekommen hat. Weil die Bank erkannt hat, dass ohne den Unternehmer das gesamte Unternehmen zusammenbricht. Und dann haben die gesagt, ja, das Risiko, das Ausfallrisiko ist uns zu groß. Wenn sie nicht mehr existieren, funktioniert der Laden nicht und dann ist unser Kredit gefährdet. Und das ist tatsächlich bei den Banken inzwischen ein ziemlich hartes Ratingkriterium, ob das Unternehmen noch funktioniert, wenn ihr als Inhaber ausfallt. Das nur mal so für den Hinterkopf, ne? Meine Bank gibt mir kein Geld. Ja, aus Gründen. Und das ist ein Grund dazu. Und wenn wir schon dabei sind, auch aus dieser Woche, Unternehmensveräußerung. Stell dir mal vor, du willst dein Unternehmen veräußern und wenn du weg bist, dann ist das gesamte Know-how aus dem Betrieb weg. Wie soll denn das funktionieren? Was bitte kaufe ich denn als Unternehmer? Ich müsste ja eigentlich dich kaufen. Und dann musst du aber bitte auch 90 Stunden die Woche für mich arbeiten. Das ist ja aber genau das, was du nicht willst. Du willst ja verkaufen. Nur wenn alles bei dir hängt, wenn ohne dich, wie stell dir das vor, wie so ein Rad und du bist irgendwo hier die Rattennarbe. Wenn du die rausziehst, dann plumpsen die ganzen Speichen weg und das Rad bricht in sich zusammen. Also wenn du diese Funktion hast, dass du quasi die Rattennarbe bist, dann hat das, was du verkaufst, keinen Wert. Auch das nochmal einmal für den Hinterkopf. Es wird aber noch eine Folge zur Unternehmenswertermittlung geben. Da greife ich das gerne nochmal auf. Wir stellen uns also die spannende Frage, oder du stellst dir selber die spannende Frage, läuft jetzt deine Firma, weil ein System dein Unternehmen trägt oder weil du persönlich das Unternehmen durch die Woche trägst? Und wenn du ehrlich bist zu dir selbst und deine Antwort lautet, das Unternehmen läuft, weil ich funktioniere und zwar genau so lange, wie ich funktioniere, dann muss sofort die Anschlussfrage für dich lauten, wie komme ich da raus? Wie kann ich das ändern? Denn das ist ein Risiko und ein Riesenproblem, für dein Unternehmen aus den genannten Gründen. Und genau das ist eben die zweite Säule des SOC-Modells, nämlich das Operating System. Das ist das System, das du aufbaust, damit du selber an Wichtigkeit in deinem Unternehmen verlierst. Und Achtung, bitte diese Super-Coaching-Sprüche, ne? Du musst dich in deinem Unternehmen überflüssig machen und so weiter. Ja, das ist im Kern richtig, nur die Art und Weise, wie die dir das erklären, funktioniert leider nicht. Ja, das ist nämlich kein Mindset-Problem. Auch eins meiner Lieblingswörter, Mindset. Du musst das richtige Mindset haben. Nein, das musst du nicht. Sondern du brauchst ein System. Und ein System kannst du bauen. Mindset zu bauen ist relativ schwierig, weil du nun mal so bist, wie du bist, ne? Erwartet jetzt aber bitte, wenn wir über das Operating Model reden, nicht irgendwie wutschen und wedeln und dass er jetzt irgendwie ein Kaninchen aus dem Zylinder springt oder irgendwie was total fancy abgefahren ist. Das ist Operating Model nicht. Operating Model ist scheißend langweilig. Das ist wirklich langweilig, weil da geht's darum, zu gucken, wie die Dinge in meinem Unternehmen funktionieren. Und das ist Arbeit. Ja, ich persönlich mache lieber Strategie. Da kannst du ein bisschen rumschwafeln, kannst irgendwie große Bilder aufmalen und sagen, da ist die Richtung, da laufen wir alle hin. Operating Model, das sind die Ameisentätowierer. Das sind die Leute, die wirklich so bis in die kleinste Kleinigkeit reingehen. Ja, die sagen, ah, da an dem Prozess, da haben wir noch ein Mühe zu drehen und da können wir noch ein Schräubchen und so weiter. So, das bin nicht ich, ne? Ich bin mehr so Kontinente, keine Hausnummern. Also bitte, ne, Erwartungshaltung runterschrauben, es erfolgt jetzt kein Zaubertrick. Fangen wir mal mit dem Begriff insgesamt an. Operating Model, ne, Konzernsprache, Berater mit Laptops, ja, habe ich auch. 80 Seiten PowerPoint ist das aber nicht. Die Idee ist eigentlich so einfach, dass sie auf den Bierdeckel passt. Operating Model ist die Antwort auf die Frage, wie liefert dein Unternehmen das, was du strategisch versprochen hast. Du hast ja in deiner Strategie dir aufgemalt, für wen du was tun willst, in welcher Qualität. Das Operating Model soll den ganzen Klumperquatsch umsetzen. Also, wir sind für den und den Kunden da, mit dem und den Nutzen und das Operating Model sagt, und so machen wir das. Und zwar jeden Tag, verlässlich, auch wenn der Chef nicht da ist, auf die gleiche Art und Weise. Und dieses Wie, da besteht jedenfalls in meinem System und nach meiner Erfahrung aus drei Bausteinen plus einen Rahmen drumherum. Die drei Bausteine sind MPP, Menschen, Prozesse, Produkte, eingerahmt von IT, Daten und KI. Inzwischen KI, ne? Das hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren herausgestellt, dass man KI tatsächlich auch sehr, sehr produktiv in Unternehmen einsetzen kann, wenn man KI nicht nur dafür verwendet, die Rechtschreibung in der E-Mail zu korrigieren. Dafür ist KI nämlich eigentlich nicht gedacht. Erster Bereich, Menschen. Das ist eigentlich der schwierigste Bereich. Wer macht was in deinem Betrieb? Und zwar als Rolle, nicht als Person. Ich würde immer anfangen, damit ein Organigramm zu bauen. Wenn ich Unternehmer bitte, ein Organigramm zu machen, dann schreiben die alle Mitarbeiter auf, die sie haben, und schreiben die irgendwie untereinander. Das ist kein Organigramm. Organigramm ist menschenleer. Wir haben schon eine Podcast-Folge dazu gemacht. Also dieses Unternehmen braucht verschiedene Rollen. Es braucht Funktionen, die ausgeübt werden müssen, die gemacht werden müssen. Und da in diese Funktionen, in diese Stellen, würde man in der Organisationstheorie sagen, da setzt du nachher später Menschen rein. Wer entscheidet was? Also welche Abteilung, ab welcher Stufe darf was entscheiden? Was sind die Vertretungsrichtlinien? Wer vertritt wen? Oh, schöner Einschub. Jedes Mal wieder, wenn ich E-Mails versende, gerade jetzt in der Urlaubszeit, ne, und ich kriege so einen Autoresponder zurück, wo drin steht, ich bin bis 27.8. nicht im Büro und diese E-Mail wird auch nicht weitergeleitet und von keinem lesen. Und wenn du irgendwie ein Problem hast, dann wende dich gerne an irgendeinen anderen. Leute, was stimmt mit euch nicht? Also die Leute, die solche Abwesenheitsmail verschicken, ich frage euch ernsthaft, auch wenn ihr mich danach hasst, was läuft bei euch falsch? Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass dich erstens mein Anliegen scheiß interessiert. Lustigerweise aber, wenn ich dir eine E-Mail schreibe, dann will ich irgendwas. Ich habe dann irgendwas, ja. Und mir dann zu sagen, frag doch jemand anderen, oh, kann ich schon mal durchdrehen. Und zweitens ist es für mich ein klares Zeichen von mangelnder Organisation bei euch. Es muss doch einen Stellvertreter geben. Es muss doch jemand geben, der die Sachen weiter bearbeitet oder zumindest mal anguckt. Bei uns gibt es eine klare Regel. Diese Autoresponder-Dinger sind auf Todesstrafe verboten. Gibt's bei mir nicht. Verboten. Wenn jemand eine Zeit lang nicht da ist und nicht da sein will oder mal 3 Tage nicht erreichbar sein will, was alles in Ordnung ist, dann hat derjenige einen Ansprechpartner, und zwar einen festen Ansprechpartner, man nennt das auch Team, Ja, und da wird gesagt, du hör mal, ich bin jetzt 3 Tage nicht erreichbar, ich leite meine E-Mails um. So, und dann werden die E-Mails, das macht dann die IT, der Admin, der leitet dann die E-Mails um. Es verbleibt aber eine Kopie der E-Mail in meinem eigenen Postfach, sodass ich, wenn ich möchte, da reingucken kann, dann weiß ich, was los gewesen ist. Und derjenige, der die E-Mails entgegennimmt, der hat jetzt folgende Aufgabe. Der hat die Aufgabe, dem Mandanten zurückzuschreiben oder dem Kunden und zu sagen, ich habe deine E-Mail bekommen. Ich kann jetzt nicht entscheiden, ob diese E-Mail liegen bleiben kann, bis Herr Frau XY wieder im Hause ist. Wie sehen Sie das? Soll ich mich vorher drum kümmern oder reicht das bis Montag, wenn derjenige wieder da ist? Oder aber natürlich, wenn ich selber erkenne aus der Fachkompetenz heraus, dass das keinen Aufschub duldet, dann kriegt der Mandant eine Mail, hallo, hier sowieso, ich mache die Vertretung für Frau irgendwas und ich kümmere mich um ihr Anliegen, damit er schon mal weiß, so, wieso kommt jetzt die Mail von jemand anderem? Und dann wird das abgearbeitet. Das hat dann zur Folge, dass in 90% aller Fälle die Kunden sagen, ach toll, danke für die Antwort, dann weiß ich ja Bescheid, nie hat Zeit, bis derjenige wieder da ist. Und nur 10% der Mails sind solche, wo wir wirklich vorher ran müssen und dann wird das auf das Team verteilt. So, und das, was wirklich getan werden muss, ja, das muss dann halt getan werden. Und zwar macht es dann das Team. Wir sind ja ein Unternehmen. Wir sind zum Beispiel jetzt eine Steuerberatungskanzlei. Und derjenige, der sich an uns wendet, der hat ein Problem damit. Am Ende aller Tage ist ihm das vollkommen Latte, wer dieses Problem löst. Hauptsache, das Problem wird gelöst von seinem Steuerberater. Und das ist die Kanzlei. Das ist nicht der einzige Sachbearbeiter. Und aus diesem Grund, bitte Autoresponder, tut euch selber den Gefallen. Weg damit. Ein weiterer Effekt, der stattfindet, ist, wenn der Kollege aus dem Urlaub wiederkommt, dann guckt er in sein E-Mail-Postfach, weil der in CC gesetzt wurde bei den Antworten, sieht er dann auch gleich, dass das bearbeitet worden ist und hat dann noch 5 Mails abzuarbeiten und nicht 50. Das heißt, das, was normalerweise in Unternehmen stattfindet, ich gehe 2 Wochen in Urlaub und wenn ich wiederkomme, dann biegt mein Schreibtisch sich und das in einem E-Mail-Postfach stecken 800 E-Mails und bearbeitet, das gibt es bei uns nicht. Getreu unseres Wahlspruches, unserer Vision. Wir wollen einen Arbeitsplatz, von dem wir keinen Urlaub brauchen. Dazu gehört auch, dass wenn ich Urlaub hatte, nicht am ersten Tag da sitze und gleich wieder in Urlaub gehen könnte, weil ich einen Kollaps kriege. Ja, wir arbeiten die Sachen für die Kollegen weg. Das klappt aber auch nur, jetzt ein kleiner Insight aus der Strategie der SRB, das klappt aber auch nur, weil meine Mitarbeiter nicht zu 120% ausgelastet sind, sondern weil ich genau für solche Sachen Zeit lasse. Die Auslastung meiner Mitarbeiter, die zeitliche Kapazität meiner Mitarbeiter ist nicht bei 100%. Die ist bewusst und gewollt drunter. Aus 2 Gründen. Erstens, ich möchte die Mitarbeiter zeitlich nicht überlasten. Die arbeiten, ich weiß, dass die gut arbeiten, viel arbeiten, hart arbeiten, aber ich muss die nicht noch voll ballern bis zum schwindelig werden. Und ich muss in der Lage sein, Vertretungen zu machen, auch mal kurzfristig. Ne? Es ist ja nicht immer nur ein geplanter Urlaub, sondern wenn man eine Grippe hat, dann fliegt man halt auf die Seite und dann muss am nächsten Tag irgendwas passieren. Und für Projekte natürlich. Und dafür reservieren wir uns Zeiten. Das, liebe Leute, ist etwas, das der Chef, ihr, organisieren müsst. Ihr müsst die Entscheidung treffen, die Mitarbeiter nicht bis zum Anschlag voll zu knallen, sondern Luft zu lassen dafür, dass sie auch für einen Kollegen einspringen können. Wenn ihr das nicht macht, habt ihr einen Sack voll Einzelkämpfer da sitzen, wo jeder nach dem Motto rette sich wer kann, rumpaddelt. Aber es gibt kein Miteinander. Und das ist eure Schuld. Ihr müsst das ändern. Und dieser Autoresponder ist für mich ein Zeichen dafür, wie ihr in eurem Betrieb arbeitet. Das musste mal raus, das tat gut. Okay, total viel zu sagen. Führung, ja, wo habt ihr eigentlich mal Führung gelernt und so weiter? Aber ich kriege hier wilde Handzeichen aus der Regie. Und ich lese von den Lippen ab und es hört sich an wie das Wort kommt zum Punkt. Ja, das mache ich dann nochmal. Zweitens, Prozesse. Besser so? Besser so. Also, Prozesse. Wie läuft ein Auftrag durch deinen Betrieb? Und zwar von der Anfrage. Hallo, lieber Herr, ich hätte oder Frau, ich hätte gerne Punkt, Punkt, Punkt. Was passiert da? Man nennt das den, Achtung, idealtypischen Wertschöpfungsprozess. Heißt, wenn alles super läuft, wie funktioniert es dann von der Auftragserteilung? Wie kommt die rein? Per Telefon, schriftlich, per Mail, per Fax, per Rohrpost, was weiß ich. So, und was passiert dann in einzelnen Schritten? Was passiert, bis das Geld auf dem Konto ist? Okay? Und baut das mal für eine Normalleistung bei euch auf. Bei uns gibt es das, ja, eine Mandatsanfrage. Die geht ein. In der Regel geht sie bei uns telefonisch oder per E-Mail ein. Je nachdem, wie sie eingeht, wird ein anderer Prozess in Gange gesetzt und dann wird eine Entscheidung getroffen. Das Gremium, das das entscheidet, steht auch fest. Wir haben klare Kriterien, wen wir annehmen wollen und wen wir nicht annehmen wollen. Und dann gibt es einen Onboarding-Prozess und so weiter und so weiter. Ja, und macht das bei euch bitte auch mal. Egal, ob ihr ein Elektriker seid, Maler, Dachdecker, Bäcker, wie auch immer, wenn der Auftrag eingeht, was passiert? Und ihr werdet feststellen, dass ihr das gar nicht definiert habt. Und das bedeutet, ihr fangt jedes Mal wieder von vorne an und verbraucht unglaublich viel Zeit. Onboarding-Prozess im Übrigen. Ich bin in den Entscheidungsprozess, ob ein Mandat angenommen wird oder nicht, nur rudimentär eingebunden. Ich werde informiert, aber ich habe nicht wirklich die Entscheidungsgewalt darüber. Ja, ich kann aber meinen Senf dazu geben. Okay? Und der gesamte Onboarding-Prozess, den sehe ich überhaupt nicht. Das machen Mitarbeiter. Wir haben den irgendwann mal erarbeitet, den Prozess, und der wird immer weitergeführt, weil sich ja auch Dinge ändern. Und ich habe aber mit diesem gesamten Prozess wirklich gar nichts zu tun. Und es gibt, und das muss ich auch zugeben, es gibt Mandate, die habe ich noch nie gesehen, weil ich mit denen überhaupt gar nichts zu tun habe. Also ich muss nicht alles wissen und ich will auch gar nicht alles wissen. Nun gut, also idealtypischer Wertschöpfungsprozess. Nächster Punkt, auch da Prozessmanagement, ne, gibt es schon eine Podcast-Folge zu, werden wir aber auch noch ein bisschen tiefer legen, sagt man ja so schön. Ne? Drittens, Produkte. Was genau bietest du an? Du brauchst Produkte. Malermeister ist kein Produkt, Steuerberater ist kein Produkt, Rechtsanwalt ist kein Produkt, sondern das sind Tätigkeitsbeschreibungen. Ich bin Steuerberater unter anderem, lieber Unternehmensberater. Ich muss ein Produkt anbieten, ich muss irgendwas haben. Einmal Jahresabschluss mit Besprechung, mit betriebswirtschaftlicher Analyse, mit und ich schnüre ein Paket. Und dieses Paket kostet Euro X. Okay? Und das kann man eigentlich in fast jedem Gewerk, will ich mal sagen, in fast jedem, nicht in jedem. Aber in fast jedem Gewerk kannst du solche Pakete schnüren. Und das Lustige ist, wenn du dein Paket zusammenbaust, dann kommst du aus der Vergleichbarkeit raus. Weil bei dem einen, bleiben wir mal beim Beispiel Steuerberater, bei dem einen Steuerberater ist die Bilanzbesprechung inkludiert, bei dem anderen nicht. Bei dem einen ist eine betriebswirtschaftliche Analyse dabei, die meisten wissen überhaupt gar nicht, was das ist und so weiter und so weiter. Also ihr kommt damit auch so ein bisschen aus der Vergleichbarkeit raus und habt ein tolles Paket, das ihr schnüren könnt für euren Mandanten, weil ihr glaubt, dass dem Mandanten das nützt. Ob dem das nützt, das wird euch der Mandant erzählen. Ich habe Bilanzbesprechungen erlebt, wo der Steuerberater angefangen hat, ab dem Deckblatt vorzulesen. Und dann lagen nach 4 Minuten alle mit dem Knacker auf dem Tisch. Und original, ich habe es einmal erlebt, da hat der Mandant angefangen zu schnarchen. Das ist ein Zeichen dafür, dass das völlig sinnfrei ist, was ihr da tut. Okay, also, was genau bietest du an? In welcher Form bietest du das an? Hast du eine definierte Qualität? Hast du einen definierten Preis? Sind die Leistungen, die in dem Paket drinstecken, definiert, damit du nicht permanent overperformst, wie man als Lateiner zu sagen pflegt? Und können deine Mitarbeiter deine Pakete verkaufen oder kannst das nur du? Meistens kannst es nur du, wenn diese Pakete nicht standardisiert sind. Sind die Pakete standardisiert? Eine Schraube? Ja, das kann jeder verkaufen. Eine Konstruktion? Mutmaßlich nicht. Aber je mehr er standardisiert, desto mehr seid ihr selber aus dem Verkaufsprozess raus. So, und um diese drei Bausteine herum, Menschen, Prozesse, Produkte, da liegt ein Rahmen. Warum ist das der Rahmen? Weil ohne IT in der heutigen Zeit nichts mehr läuft. Auch das im Übrigen. Liebe Leute, heute bin ich irgendwie so meckerig drauf. Ich muss mal in die Regie gucken. Sie lächelt. Also ich mach weiter. Leute, wenn ihr so ein Smartphone in der Hand habt, ne, und das Einzige, was ihr da drauf könnt, ist Instagram und WhatsApp, dann macht ihr einen strategischen Fehler. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die sind so im Bereich zwischen 50 und 60. Und die gucken mich dann immer an und sagen, ja, mit dem Handy und mit der IT und so weiter, ach, damit habe ich gar keine Lust, mich mit zu beschäftigen. Und da sage ich dann immer, Kinders, ne, wenn es scheiße läuft für euch, dann lebt ihr noch 40 Jahre. 40. Wenn du 50 bist, noch 40 Jahre leben bei der heutigen Medizin, kriegst du nicht mal mit Whisky weg. Ja, kann passieren. Noch 40 Jahre. Das iPhone kam 2007 auf den Markt. Das sind noch keine 20 Jahre. Und überleg mal bitte, was dieses Gerät angestellt hat mit unserer Gesellschaft. Und das Ganze mal zwei. Und ihr seid jetzt schon abgehängt. Ja, das Einzige, was ihr könnt, ist einen analogen Einkaufswagen-Chip in den Einkaufswagen zu stecken und dann seid ihr fertig mit IT. also sorry, das funktioniert nicht mehr. Ihr müsst euch, ob ihr das wollt oder nicht, mit IT beschäftigen. Ihr müsst euren Computer vernünftig bedienen können, ihr müsst in eure Software bedienen können und ihr müsst euer Telefon bedienen können. Das ist auch scheißegal, ob das ein iPhone ist oder ein Android oder was auch immer ihr da benutzen wollt. Aber kennt euch bitte damit aus und Achtung, benutzt es als Arbeitsmittel. Bei mir zum Beispiel auf meinem Haupthandy sind keine Social-Media-Apps drauf. Null. Spiele, weiß ich, habe ich noch nie auf meinem Handy ein Spiel gehabt. Mache ich nicht. So, keine Social-Media-Apps, damit ich nicht aus Langeweile da drauf rumdrücke. Ich habe mir ein Social-Media-Handy, ein zweites iPhone. Auf dem sind meine Social-Media-Apps drauf, damit ich nicht in die Versuchung komme, meine Zeit zu verdaddeln, indem ich Instagram-Videos mir angucke. Und glaubt mir, auch wenn ihr sagt, nö, da mache ich ja gar nicht nur zwei Dinger und dann gehe ich da raus. Tut ihr nicht. Das ist, also diese Algorithmen sind so geschrieben, dass ihr immer wieder noch was Tolles kriegt, noch was Tolles. Das menschliche Gehirn, Dopamin und so weiter, will immer noch den nächsten Clip sehen. Und wenn ihr wieder auf die Uhr guckt, sind 45 Minuten um. Also, rausschmeißen. Die Software, mit der ihr arbeitet, die müsst ihr können. Nicht bis ins Letzte, aber ihr müsst zumindest wissen, was damit geht. Ganz ehrlich, ich habe diese Software, mit der wir hier arbeiten, das ist die Steuerberater-Software Edison. Da habe ich 2002 mit angefangen. Und 2002 bis, sagen wir mal, 2006, 2007 konnte ich diese Software aus dem FF. Danach bin ich immer weiter aus der Operations rausgerutscht. Ich habe, also das Einkommensteuermodul oder sowas, das habe ich seit hunderten von Jahren nicht gesehen. Ich kann inzwischen damit nicht mehr wirklich umgehen. Das muss ich aber auch nicht. Ich halte mich aber auf dem Laufenden, indem ich nämlich zu diesen Edison-Veranstaltungen gehe, Edison-Dialogtag zum Beispiel, und schaue mir an, was diese Software kann und vor allen Dingen, was geplant ist, damit ich die strategischen Entscheidungen treffen kann und weiß, wo der Hase hinhoppelt, was die IT angeht. Und auch aus dem Nähkästchen, aus der praktischen Anwendung. Ich war in diesem Jahr in Stuttgart auf dem Edison-Dialogtag und habe dort Dinge mitgenommen, die dazu führen, dass ich jetzt ein Projekt aufgesetzt habe und mich mit meinen Leuten hinsetze und einmal diese ganze IT-Nutzung in unserem Unternehmen nochmal wieder gerade ziehe und in die meiner Meinung nach richtige Richtung bringe. Das im Übrigen ist meine Aufgabe als Unternehmer. Ich muss nicht wissen, wie ein Bohrungssatz einzugeben ist, aber ich muss wissen, wo die Richtung hinführt. Gut. Also IT, wirklich, wirklich wichtig. Daten. Jedes Unternehmen, ich wiederhole, jedes Unternehmen ist ein Datenunternehmen. Ja. Ich kenne ein Unternehmen, das ist ein Freizeitpark, die wissen die durchschnittliche Schuhgröße der Freizeitparkbesucher. Und das ist kein Scherz. Weil da man nämlich auf Eseln reiten konnte, herzliche Grüße nach Nessendorf, Esel- und Landspielhof Nessendorf. Eine Reise wert, insbesondere wenn ihr kleine Kinder habt, gerne hinfahren. Die haben Strichlisten gemacht, welche Steigbügel sie rausgegeben haben. Und die Steigbügel hängen ab, die Größe von den Steigbügeln hängen ab von der Schuhgröße. Und dann konnten die daran messen, wie groß die Menschen waren, die in diesem Park waren. Also konnten die damit ausrechnen, wie viel Prozent Kinder, wie viel Prozent Erwachsene. Die haben aufgeschrieben, aus welchen Regionen auf den Parkplätzen die Leute kommen, damit sie wissen, wie sie ihre Werbung schalten müssen und so weiter und so weiter. Wetteraufzeichnungen. Wenn die Wetteraufzeichnungen in Deutschland auf einen Schlag gelöscht werden, dann gehen wir alle in den Esel- und Landspielhof Nessendorf, weil da sind die Wetteraufzeichnungen der letzten 20 Jahre. Warum? Weil die nämlich mitgeplottet haben, wie warm, Wolkenlage, Sonneneinstrahlung, wie viel Besucher. Das heißt, wenn die aus Erfahrung jetzt in den Wetterbericht gucken, dann wissen die genau, wenn an einem Freitag die Sonne scheint, es ist aber bewölkt und maximal 21 Grad, wissen die auf 10 Leute genau, wie viele Menschen in den Park kommen. Und danach planen die den Personaleinsatz, danach planen sie, wie viel Pommes die bereitstellen müssen, welche Esel da stehen müssen und so weiter und so weiter. Abgefahren. Jedes Unternehmen ist ein Datenunternehmen. Jedes Unternehmen. Und KI fängt aus meiner Sicht dann an, wirklich und in echt Spaß zu machen, wenn du beginnst, deine eigene Arbeit an die KI auszulagern oder die hohe Schule, wenn du Stellen in deinem Organigramm an die KI auslagerst. KI ist nicht dafür da, zu sagen, formulier mir mal diese E-Mail ein bisschen freundlicher. Okay, das kannst du auch machen, aber das ist nicht KI-Benutzung. Wenn ich Seminare halte, dann frage ich immer, liebe Leute, wer von euch setzt denn KI ein? Und dann melden sich irgendwie alle. Und dann sage ich so, und alle, die KI benutzen, um Apfelkuchenrezepte sich raussuchen zu lassen, die bitte den Arm runter, sondern nur die, die jeden Tag wirklich produktiv damit arbeiten. Dann sind die Hände alle auf dem Tisch. Können wir nicht mehr dran vorbei. Müssen wir machen. Okay. Mal ganz abgesehen davon, dass IT natürlich auch so für harte Dinge da ist, für Nachkalkulationen, gerade im Handwerk und so weiter und so weiter. Also kümmert euch um eure IT. Die IT entscheidet darüber, ob ihr gewinnt oder verliert, weil ihr Datenmaterial braucht. Und das kommt aus der IT. Okay. Das war's. Das alles. Einfach, oder? Kaninchen, Hut? Nein. Wutschen und wedeln? Nein. Menschen, Prozesse, Produkte, eingerahmt von IT, von Daten und KI. Bums. Operating Model. Der Teufel steckt natürlich wie immer im Detail. Ja? Aber du musst dich mit diesen drei Dingen beschäftigen. Und wenn alle drei Sachen, Menschen, Prozesse, Produkte, ineinander greifen, wie ein Uhrwerk, dann zeigt die Uhr auch die richtige Zeit an. Wird die falsche Zeit angezeigt oder weil irgendwas nicht stimmt in diesem Operating Model, dann funktionieren halt die Dinge, die ihr wollt, nicht. Was ist die Zeit? Die Zeit ist die Strategie. Die Zeit ist die Strategie. Ihr könnt also gucken, wenn eure Rädchen in Menschenprozesse, Produkte nicht funktionieren, dann werdet ihr sehen, dass eure Strategie nicht umgesetzt wird. Und das ist ein Signal dafür, dass irgendwo in dem Operating Model irgendwas nicht stimmt. So, wie misst du das, die ganze Geschichte? Naja, du kannst es zum Beispiel messen über Controlling. Und da kommen wir aber beim nächsten Mal zu. Für heute bin ich erstmal mit dem Operating Model fertig. Natürlich wird uns das in den kommenden Folgen noch weiter begleiten. Was mich interessiert ist, welchen Teil wünscht ihr euch? Was sollte ich als nächstes machen? Was sollte ich tiefer beleuchten im Operating Model? IT, Daten, KI, Menschen, Prozesse, Produkte? Schreibt mir das gerne auf LinkedIn am besten. Da kriegt ihr mich am besten zu fassen. Schickt mir eine direkte Nachricht. Dann greife ich das gerne auf. Und nun schauen wir mal, ob ich meinen Job auch vernünftig gemacht habe, nämlich ob die drei Versprechen vom Anfang eingelöst sind. Ich hatte gesagt, ich erkläre euch, was ein Operating Model überhaupt ist. Menschen, Prozesse, Produkte, eingerahmt von IT und Daten. Ich glaube, das habe ich gemacht. Wie ist eure Meinung? Reicht das? Habt ihr eine Idee davon, was ein Operating Model ist? Zweiter Punkt, woran erkennst du, dass du selbst das Operating Model bist? Und was sich diese Abhängigkeit wirklich kostet, ich glaube, das habe ich deutlich gemacht, kostet euch jede Menge, vor allen Dingen Zeit, Lebenszeit, Gesundheit. Und wie ihr erkennt, dass ihr das seid, wisst ihr jetzt. Und drittens, wie du anfängst, ein System zu bauen, das ohne dich läuft. Zu diesen drei Punkten, drei Merksätze. Merksatz Nummer eins. Die Strategie entscheidet, wohin du willst. Das Operating Model entscheidet, ob du da ankommst. Nummer zwei. Ein Unternehmen, das nur mit dir läuft, ist kein Unternehmen. Das ist ein Arbeitsplatz mit Personal. Und drittens, den hast du schon 20.000 Mal gehört von mir, System schlägt Intensität immer. Und um diesen dritten Punkt noch ein bisschen weiter auszuführen, kommt jetzt der Chefsache-Krise-Tipp, bei dem ich euch einen Hinweis gebe, wie ihr mit der einen Entscheidung in dieser Woche loslegen könnt, euer Operating Model zu bauen. Los geht's. Der Chefsache-Krise-Tipp. Kinders, ihr seid Unternehmer. Ihr habt ein Bauchgefühl. Ihr wisst, dass in eurem Laden irgendwas nicht vernünftig läuft. Und eigentlich wisst ihr auch so ein bisschen, wo der Hase hinhobbelt. Ihr wisst nur nicht, warum er hobbelt. So, ich würde sagen, über der Hälfte der Chefsache-Krise-Tipps komme ich irgendwie mit einem Zettel und einem Stift um die Kurve. Und tatarata, eine Überraschung, das passiert jetzt wieder. Nehmt euch euren Kalender von den letzten zwei Wochen, nur die letzten zwei Wochen, mehr nicht. Und dann schreibt ihr auf einen Zettel oder das mache ich gerne in Workshops, also wenn ich gerufen werde, um das Operating Model neu aufzubauen, dann stelle ich mich an eine Tür oder irgendwo, wo man Sachen hinkleben kann und arbeite mit Post-its. Ja, Post-it, jedes Problem auf einen Zettel und alle Zettel irgendwie an die Tür kleben. Warum eine Tür? Weil es da am besten klebt. So, und dann schreibt ihr alles, was euch in den letzten zwei Wochen genervt hat. Bitte Post-its nehmen, so klein wie möglich und nehmt einen schönen, dicken, fetten Edding, damit ihr da keine Romane draufschreibt. Stichworte reichen. So, und dann haut ihr das an die Tür Und wenn ihr das gemacht habt, dann bringt ihr die, und eine Tür ist ja auch schön lang, ja, bringt ihr die in eine Reihenfolge. Nach oben alles das, was euch am meisten genervt hat, und dann geht ihr irgendwie die Reihe runter, bis ihr zu dem landet, was euch einfach nur nervt, aber was es nicht so ein Riesennerv ist. So, und irgendwas landet oben. Und ihr werdet feststellen, das, was da oben landet, ne, das steht mit anderen Worten noch 8-mal auf euren Klebezetteln. Clustert das. Also nimmt gleichartige Probleme auf eine gleichartige Stufe. So, und dann habt ihr oben die Klebezettel von den Dingen, die euch am meisten nerven. Dann dokumentiert ihr das. Wie macht ihr das? Ihr macht ein Foto von der Tür mit den Klebezetteln. So, da habt ihr schon mal dokumentiert. Und dann nehmt ihr euch diese Probleme eins nach dem anderen. Macht euch einen Plan, bis wann ihr die gelöst haben wollt, und dann legt los. Und wenn ihr bei dem einen oder anderen Problem nicht weiter wisst, ihr wisst, wo ihr mich findet. Das ist eine sehr effiziente Form von Beratung, die wir da gemeinsam machen können. Dass ihr nämlich sagt, pass auf, ich habe genau dieses eine Problem, dann stelle ich euch 25 doofe Fragen. Und nur dadurch, dass ich euch diese Fragen stelle, fällt euch meistens schon die Lösung zu dem Problem ein. Ihr braucht aber jemanden, der von draußen drauf guckt. Wenn ich es nicht bin, nehmt euch jemand anderen. Das ist der Chefsache-Krise-Tipp für heute. Und immer an Herrn Goethe denken, ne? Erfolg hat 3 Buchstaben. T-U-N. Viel Spaß und viel Erfolg. Das war Chefsache-Krise, der Podcast für Inhaberinnen und Inhaber, die Klarheit wollen und Verantwortung übernehmen. Wenn du beim Zuhören gemerkt hast, dass du bei den ganzen Tests und Fragen, die ich gestellt habe, durchgefallen bist, dann von morgen an mit dem Chefsache-Krise-Tipp. Wenn dir diese Folge geholfen hat, dann teile sie bitte mit irgendeinem Inhaber und einer Inhaberin, die seit Jahren keinen Urlaub gemacht haben, die immer sagen, oh, ich muss so viel arbeiten und nein, und wieder 60 Stunden diese Woche. Ohne mich passiert dir gar nichts und meine Leute sind alle blöd. Schick ihn diesen Leuten diesen Podcast, denn du kennst garantiert jemanden, der Hilfe braucht und dem vielleicht diese Podcast-Folge oder auch die anderen Podcast-Folgen helfen. Mich findest du auf rosenbaum-consulting.de oder auf LinkedIn. Und da kannst du, wenn du das möchtest, mit mir ein vertrauliches Gespräch buchen. In 14 Tagen kommt die nächste Folge und dann vervollständigen wir das Fundament, nämlich mit der 3. Säule. Wir kümmern uns um Controlling. Und keine Sorge, es wird nicht so trocken, wie es sich anhört. Bis dahin wünsche ich dir allerbeste Entscheidungen, gute Erkenntnisse. Schau genau hin, was in deinem Unternehmen läuft, denn du weißt ja, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Bis zum nächsten Mal.